Das Daily News Briefing von Artikli. Die Nachrichten des Tages kompakt auf den Punkt gebracht.
Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Nachrichtenpodcast. Wir haben heute einige wichtige internationale Entwicklungen zu besprechen. Ich übernehme die politischen Themen, während mein Kollege später die Wirtschafts- und Sportnachrichten aufgreift.
Genau, dann lass uns direkt einsteigen. Du hattest dir das Urteil im Moskauer Terrorprozess angesehen. Was ist daraus gekommen?
Ein russisches Militärgericht hat jetzt die Urteile im Fall des Terroranschlags auf die Crocus City Hall gesprochen. Die 4 Haupttäter erhielten lebenslange Haft, ebenso wie weitere 11 als Helfershelfer eingestufte Angeklagte. 4 weitere Männer bekamen Haftstrafen zwischen 19 und 22 Jahren.
Das war der Anschlag vom 22. März 2024, richtig? Kannst du noch mal die Dimensionen dieses Anschlags einordnen?
Es war tatsächlich einer der schwersten Terroranschläge in Russland seit Jahren. Bewaffnete Männer drangen in die Konzerthalle ein, wo mehr als 6000 Menschen ein Konzert der Rockgruppe Picnic besuchen wollten. Die Terroristen schossen auf die Besucher und legten Feuer. Am Ende starben 149 Menschen. Einer galt als vermisst, 609 wurden verletzt.
Und wer steckte dahinter?
Ein Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat aus Afghanistan hatte den Anschlag für sich reklamiert. Die 4 Hauptangeklagten stammen aus Tadschikistan und waren als Gastarbeiter in Russland. Einer von ihnen soll zur Terrorgruppe Islamischer Staat Provinz Khorasan gehört haben. So heißt der IS-Ableger in Afghanistan.
Trotzdem halten die russischen Behörden an einer ukrainischen Spur fest, oder?
Genau, das ist bemerkenswert. Obwohl der IS den Anschlag für sich reklamierte und Sicherheitsexperten das Bekennerschreiben als glaubhaft einstuften, beharrt das russische Ermittlungskomitee weiterhin darauf, dass das Verbrechen im Interesse der ukrainischen Führung geplant worden sei. Beweise wurden allerdings nicht vorgelegt. Die Ukraine hatte bereits im März 2024 jede Beteiligung zurückgewiesen.
Das wirft natürlich Fragen über die politische Instrumentalisierung dieses Anschlags auf. Wie wurde der Prozess denn geführt?
Der große Prozess begann Anfang August vergangenen Jahres, wurde aber trotz des enormen öffentlichen Interesses hinter verschlossenen Türen verhandelt. Problematisch war auch, dass die Verdächtigen nach ihrer Festnahme der Öffentlichkeit mit deutlichen Spuren von Misshandlungen vorgeführt wurden. Die UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in Russland sprach von systematischer Folter.
Das führt uns zu einem anderen diplomatischen Zwischenfall. Was ist denn in Südafrika mit dem US-Botschafter passiert?
Der US-Botschafter Leo Brent Bozell III. Wurde von der südafrikanischen Regierung einbestellt, nachdem er ein bekanntes Anti-Apartheid-Lied als Kriegslied mit Hassrede bezeichnet hatte. Es geht um das Lied Kill the Boer, Töte die Buren.
Als Buren werden in Südafrika Landwirte niederländischer Abstammung bezeichnet, richtig? Und da gibt es ja diese Diskussion um angebliche systematische Verfolgung.
Genau. US-Präsident Trump behauptet, diese Landwirte würden systematisch verfolgt und von Gewalt bedroht. Seit knapp einem Jahr können sich weiße südafrikanische Bauern sogar in den USA um Flüchtlingsstatus bewerben. Trump spricht immer wieder von einem angeblichen Genozid an weißen Bauern.
Wie ist denn die rechtliche Einordnung dieses Liedes in Südafrika selbst?
Das südafrikanische Verfassungsgericht hatte bereits im März entschieden, dass es sich dabei, solange es in einem politischen Kontext verwendet wird, nicht um Hassrede handelt. Fachleute widersprechen auch Trumps Darstellung und sehen darin eine rechtsextreme Verschwörungstheorie. Es gibt zwar Gewaltkriminalität in Südafrika, die auch Landwirte betrifft, aber quer durch alle Bevölkerungsgruppen.
Und dann haben wir noch einen aktuellen Vorfall im Westjordanland.
Richtig. Radikale israelische Siedler haben eine Moschee im Norden des Westjordanlands in Brand gesetzt. Laut israelischer Polizei wurde niemand verletzt und das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden, bevor es sich ausbreiten konnte. Die Angreifer sollen auch rassistische Parolen an die Wände geschmiert haben.
Das ist Teil der verschärften Spannungen seit dem Hamas-Massaker im Oktober 2023?
Genau. Die Spannungen im besetzten Westjordanland haben sich seit dem Hamas-Angriff und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg deutlich verschärft. Seitdem gibt es verstärkt Gewalt radikaler Siedler gegen Palästinenser. Und es ist nicht das erste Mal, dass dabei eine Moschee zum Ziel wird.
Israels Polizei hat die Tat verurteilt und sucht nach den Verdächtigen. Lass uns zu den Wirtschaftsnachrichten wechseln. Da haben wir eine sehr aktuelle Entwicklung aus dem Nahen Osten.
Was ist denn da passiert?
Iran hat eine neue Welle von Raketen auf Israel abgefeuert. Die Revolutionsgarden, Irans Elite-Streitmacht, haben ballistische Raketen auf israelische Ziele geschossen. Parallel dazu meldeten Irans reguläre Streitkräfte einen Angriff mit Kampfdrohnen auf militärische Ziele.
Welche Ziele wurden denn angegriffen?
Nach iranischen Angaben wurden die Luftwaffenbasis Palmachim und der Militärflugplatz Ofta attackiert. Ein weiteres Ziel soll das Hauptquartier des israelischen Inlandsgeheimdienstes Shin Bet gewesen sein. In Israel wurde Raketenalarm ausgelöst.
Das ist eine ernste Eskalation der Lage. Kommen wir zum Sport. Da hast du auch einige interessante Entwicklungen.
Ja, beginnen wir mit einer bedeutsamen Personalie. Der zweimalige Olympiasieger Johannes Rützek beendet seine Karriere als nordischer Kombinierer. Der 34-Jährige aus Oberstdorf hat eine außergewöhnliche Laufbahn hinter sich.
Wie erfolgreich war er denn?
Rützek nahm 5-mal an Olympischen Winterspielen teil und sammelte 4 Olympiamedaillen. Bei Weltmeisterschaften war er noch erfolgreicher, er wurde 7-mal Weltmeister. Der Saisonabschluss an diesem Sonntag in Oslo wird sein letzter Weltcup sein.
Das ist wirklich eine beeindruckende Bilanz. Gibt es andere wichtige Personalien?
Ja, Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich hört ebenfalls nach dieser Saison auf. Der 47-Jährige aus Hamburg ist seit 2003 DFB-Schiedsrichter und leitet seit 2016 Spiele in der höchsten Liga. Bislang kommt er auf 90 Bundesliga-Einsätze.
Und es gab wohl auch eine schwere Verletzung im Wintersport?
Leider ja. Der nordische Kombinierer Wendelin Tannheimer wurde nach seinem schweren Sturz in Finnland operiert. Der 26-Jährige erlitt einen Riss des linken Kreuzbandes und einen Riss des Außenmeniskus. Er wird 8 bis 10 Monate keinen Sport treiben können, Wettkämpfe sogar erst frühestens in einem Jahr wieder bestreiten.
Das ist bitter für den Athleten. Wie sieht es denn bei anderen Wintersportarten aus?
Es gibt auch positive Nachrichten. Biathlon-Trainer Sverre Olsbo-Reuseland wird nach seiner Operation wegen Hodenkrebs schon in dieser Woche beim Weltcup in Estland wieder beim deutschen Team sein. Der 35 Jahre alte Norweger ist Coach der deutschen Frauen und hatte seine Krebsdiagnose erst am Mittwoch öffentlich gemacht.
Eine schnelle Rückkehr nach so einer Diagnose. Gibt es noch andere Themen, die du aufgreifen wolltest?
Ja, 2 problematische Entwicklungen im Sport. Die US-Skirennfahrerin Michaela Schifrin hat Hassnachrichten veröffentlicht, die sie rund um die Olympischen Winterspiele erhalten hatte. Grund waren offensichtlich ihre Äußerungen zur politischen Situation in den USA, als sie die Hoffnung äußerte, durch Sport Werte wie Inklusion, Diversität und Freundlichkeit zu befördern.
Solche Reaktionen auf politische Äußerungen von Sportlern sind leider nicht ungewöhnlich geworden.
Ähnlich erging es der deutschen Tischtennisspielerin Annette Kaufmann. Die 19-jährige Juniorenweltmeisterin berichtete von Morddrohungen in den sozialen Netzwerken. Sie hat die Absender blockiert und bei der Internetplattform gemeldet. Seither sei das nicht mehr passiert.
Das zeigt leider, wie toxisch die Online-Diskussionen geworden sind, auch gegenüber jungen Athletinnen.
Abschließend noch zur Fußball-Champions League. Bayer Leverkusen spielte gegen Arsenal 1:1. Besonders brisant war, dass der ehemalige Leverkusener Kai Havertz für Arsenal den Ausgleichstreffer per Elfmeter erzielte. Trotzdem glaubt Bayer an seine Chancen im Rückspiel in London.
Das war's für heute von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Das war das Daily News Briefing von Artikly. Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf gut recherchierten Nachrichtenmeldungen von Top-Journalisten. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bereiten wir den Podcast auf und bringen ihn durch synthetische Stimmen zum Leben.
Es können daher inhaltliche, sprachliche oder technische Fehler auftreten. Artikly übernimmt keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Danke für den Innovationsgeist und das Verständnis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.